Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria, die jetzt mit uns verbunden sind. In der Reihe Marianische Spiritualität hören Sie einen Vortrag von Dr. Daniel Pachow zum Thema Siehe deine Mutter.
Liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie sich vorstellen, ich würde Ihnen bei einer Sendung über eine sehr weltbekannte Person alle Daten und Ereignisse ihrer Kindheit, Jugend und Schulzeit benennen, aber dann plötzlich nach dem Ausbildungsweg abrupt abbrechen. Völlig zu Recht würden Sie sich wahrscheinlich beschweren, beim Sender anrufen und nachhaken, wann denn nun der zweite Teil der Sendung über die betreffende Person kommen sollte, denn das eigentliche Wirken der Person sei bisher noch gar nicht bedacht gewesen. Ich habe den Verdacht, dass sich ähnlich verstümmelt manchmal unsere Heiligen fühlen. Sie kennen das. Wenn da ein Heiliger vorgestellt wird, von seiner Geburt, seinem Wirken hier zu Lebzeiten bis zu seinem Sterben. Und dann plötzlich die Versetzung in den absoluten Ruhestand. Im Jahre 1500 so und so viel starb er und seitdem ward er nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Abgesehen davon, dass der Himmel ja nun wirklich keine Seniorenresidenz für Lahme und Greise ist, gibt es ja bei Gott keine Zeit. 1000 Jahre sind wie der Tag, der gestern vergangen ist. Das heißt, die meisten Heiligen fühlen sich gerade so, als hätten sie uns gestern erst verlassen. Ich glaube, es wird uns später selber einmal wie Schuppen von den Augen fallen, wenn auch wir feststellen müssen, dass unsere Zeit auf Erde nichts anderes war als eine Vorbereitung, ja als die Ausbildung für das, was dann im Himmel noch auf uns zukommt. In welchem Verhältnis unsere Aufgabe auf Erden, die zugleich Ausbildung und Vorbereitung ist, zu unserer himmlischen, ewigen Bestimmung steht, das wollen wir heute bei Maria betrachten, deren ewige Aufgabe ja gerade in diesen österlichen Tagen begonnen hat. Bitten wir jetzt zunächst Sie darum, dass Sie jedem von uns Ihre Rolle für ihn persönlich offenbare. Lasset uns beten. Maria, du unsere himmlische Mutter, wir danken dir für deinen Lebensweg und vielmehr noch danken wir dir, dass du die Aufgabe der Mutterschaft für uns alle angenommen hast. Wir bitten dich, öffne jetzt die Augen unseres Herzens, dass wir erahnen, wie sehr du heute für uns Mutter sein willst. Frau, siehe deinen Sohn. Dieses letzte Wort des irdischen Jesus an seine Mutter war gewissermaßen Abschluss und Vollendung einer 33-jährigen Ausbildung. Sein ganzes Leben lang hat Jesus seine Mutter Maria vorbereitet, dass er ihr in seiner Stunde, in seiner letzten Stunde, dieses Wort geben konnte. Ja, und ebenso, wie es der Abschluss eines so langen Formungsprozesses ist, liegt in diesem Wort auch die Übergabe und der Beginn der Sendung Mariens, die eben diese 33 Jahre damals weit überbietet und andauert bis zum heutigen Tag. Siehe deinen Sohn. Aber betrachten wir, um die Aufgabe Mariens besser zu erahnen, zunächst ihren Ausbildungsweg. Jede angegangene Aufgabe bedarf einer Grundentscheidung für das jeweilige Projekt. unter dem Vorzeichen eines "Schauen wir mal" ist noch nichts Großes entstanden. Mit der Haltung des Probierens komme ich gerade mal bis zur ersten Schwierigkeit, aber auch keinen Millimeter weiter. Je größer und je schwieriger der Weg wird, desto größer muss auch mein Entschluss sein. Und dieser Entschluss, er ist die Voraussetzung für die übernommene Aufgabe. Im Gehen schwindet eher meine Kraft, als dass sie wächst. Das heißt, je bedingungsloser meine Entscheidung zu Beginn ist, desto weiter kann ich auch mit ihr gehen. Schauen Sie, wenn ich bei einer Bergtour am frühen Morgen den Entschluss treffe, nach 8 Stunden umzukehren, dann ist es am Mittag gar nicht mal mehr so sehr die Glut der Hitze, die mich zur Umkehr drängt, sondern es ist meine bedingte Entscheidung am Morgen. Treffe ich hingegen am frühen Morgen die Entscheidung, heute diesen Gipfel zu stürmen, dann komme ich mit Sicherheit weiter. Nur nebenbei. Deshalb ist es bei Schwierigkeiten im Vorankommen, das gilt für alle Bereiche unseres Lebens, wichtig, mich in meiner Grundentscheidung zu überprüfen. Unter welchen Bedingungen habe ich denn diesen Mann geheiratet? Habe ich den harten Weg des Abendgymnasiums begonnen? Oder habe ich begonnen, mein Leben mit Gott zu führen? Habe ich in meiner Entscheidung Einschränkungen gemacht? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Zeit der Einkehr, in der ich um eine Erneuerung meines Entschlusses, meiner Grundentscheidung ringe, für das weitere Vorwärtskommen viel fruchtbarer ist als kleine Gehhilfen an den schweren Strecken des Weges. Überprüfen wir immer, ob wir diese Grundentscheidung in rechtem Maß getroffen haben. Blicken wir also nun zunächst auf die Grundentscheidung, die Maria zu Beginn ihrer Ausbildung gegeben hat. Hierbei handelt es sich um das bedingungsloseste und aufrichtigste Ja, das je ein Mensch zu Gott gesprochen hat. Maria war aufgrund ihrer Bewahrung vor der Erbsünde und jeder anderen Sünde ein völlig freies Geschöpf. Sie war frei wie kein anderer Mensch auf dieser Erde, weil sie eben dem Freiheits- und Liebesplan Gottes mit seiner Schöpfung absolut entsprach. Es gab für sie überhaupt keine Bindung, weil es für sie sozusagen den Sündenfall nicht gegeben hatte. Und in dieser für ein Geschöpf größtmöglichen Freiheit bindet sich Maria bedingungslos an Gott und bietet sich in ihrem Magddienst an. Sie, die wirkliche Freiheit besitzt, schenkt ihre Ungebundenheit hin. Ja, sie bindet sich, sie übergibt sich bedingungslos der unendlichen Freiheit, Gott selbst. Im Klartext lässt sie durch den Engel Gabriel ausrichten: Mach mit mir, was immer du willst. Ich gehöre fortan dir. Wenn wir an die Verkündigungsszene denken, dann wird gerade diese bedingungslose Übergabe und Einwilligung Mariens ganz deutlich. Sie erinnern sich, der Engel Gabriel stellt der Mutter Gottes ja zunächst ein ganz bestimmtes Projekt vor, dem sie zustimmen soll, nämlich dem Projekt Menschwerdung. Du wirst ein Kind gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Hätte Maria an dieser Stelle bereits zugestimmt, dann wäre ihr Ja bezogen gewesen auf eine ganz bestimmte Aufgabe. Das Kind gebären und ihm den richtigen Namen geben. Fertig. Damit wäre der Auftrag erfüllt gewesen und die Sache hätte sich für sie erledigt gehabt. Ein ordentlicher Vertrag zwischen Gott und Mensch mit klaren Bedingungen. Der Engel Gabriel war aber nicht mit einem bestimmten Vertrag entsandt worden, sondern er sollte ein absolutes, ein uneingeschränktes Ja, sozusagen eine blanke Unterschrift, von Maria einholen. Und deshalb geht dieses vermeintliche Verhandlungsgespräch, wie uns die Heilige Schrift berichtet, noch weiter. Maria ist gerade dabei, sich über das Kleingedruckte in diesem Vertrag zu informieren. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Da fährt ihr dieser Engel in die Parade. Ja, Gabriel zieht ihr doch glatt den Zettel vor der Nase weg und sagt ihr, das geht nicht. Das gibt es nicht bei Gott. Du kannst mit Gott nichts vereinbaren. Er fragt dich nämlich nicht, ob du bereit bist, an seinem Plan mitzuarbeiten, ob du bereit bist, dich an seinen Plan zu binden, meinetwegen den Sohn Gottes gebären, großzuziehen und dann zu erleben, wie er sein Volk führt. Du kannst dich nicht an Gott binden und seine Gebote als Vertragsbedingungen lesen, im Sinne von, wenn ich mich daran halte, dann werde ich schon gut durchs Leben kommen. Mit unserem Gott kann man keine Verträge schließen. Entweder man nimmt ihn ganz oder gar nicht. Und deshalb weigert sich Gabriel, die Frage Mariens zu beantworten. Ja, er antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Außerdem ist für Gott nichts unmöglich. Punkt. Ich glaube, gerade im Letzten spüren wir, worum es hier geht. Er setzt sich jetzt nicht neben Maria und gibt ihr einen Schnellkurs in Theologie, damit sie schnell verstehen lernt, wer nun dieser Heilige Geist ist, der da über sie kommen soll. Gott brauchte für all das, was auf Maria zukommen sollte, eine uneingeschränkte Zustimmung. Ein Ja, das in keiner Art und Weise gebunden ist an irgendwelche Vorstellungen. Und nach diesem Redefluss des Engels hat Maria nur eine Möglichkeit. Entweder sie bindet sich an Gott selbst und sagt Ja zu ihm, was auch immer er vorhat, oder sie lässt sich nicht auf ihn ein. Es geht nicht um einen bestimmten Vertrag, eine bestimmte Aufgabe, sondern es geht um Gott selbst. Es geht also nicht um eine Einschränkung ihrer eigenen Freiheit, sagen wir, für einen bestimmten Zeitraum ihres Lebens oder für einige Bereiche, laut Vertrag. Nein, es geht letztlich um die Aufgabe ihrer ganzen Freiheit. Gott setzt hier alles auf diese eine Karte, weil er weiß, dass sein Auftrag einer solchen Grundentscheidung bedarf, die Raum lässt für alles. Entweder Maria spricht jetzt ihr Ja, ohne zu verstehen, ohne genau zu wissen, wozu, oder nicht. Und so gibt Maria in diesem Augenblick eine blanke Unterschrift auf ein Blatt, das sie nicht kennt. So wie nur Mütter zu ihrem werdenden Kind als Person Ja sagen, ohne wissen zu können, was einmal aus diesem Kind wird. Schwanger unter Bedingungen, also vorausgesetzt gesund, intelligent und schön, das gibt es nicht. Und so sagt auch Maria in dieser Stunde Ja zu Gott, bedingungslos. Denn wie hätte sie erahnen können, dass der Sohn des Höchsten einmal wie ein Verbrecher ans Kreuz gehängt wird? Hätte sie ihr blindes Ja nicht gesprochen, dann wäre sie allerspätestens unter dem Kreuz mit Recht aus ihrem Vertrag ausgestiegen. Ich glaube, hier können wir unendlich viel lernen von dem, wie Gott mich will. Auch mich will er ganz. Und er bittet mich um meine Unterschrift unter ein weißes Blatt Papier. Entscheide dich ganz mit mir zu gehen, ganz egal, wohin ich dich führe. Und wenn wir ehrlich sind, dann spüren wir alle wohl gerade an diesem Punkt ganz schnell, wo unsere Schwierigkeiten liegen. Sie liegen tief begraben und führen uns an ein Urmisstrauen, das der Teufel selbst in das menschliche Herz gesät hat und mit dem er erreicht hat, dass Eva und Adam von der verbotenen Frucht gegessen haben. Gott meint es doch nicht wirklich gut mit mir. Ja, spätestens nach den ersten äußeren Schwierigkeiten überkommt uns doch immer wieder dieses Misstrauen, dass Gott es doch nicht gut mit mir meint. Dieses teuflische Misstrauen, das Folge der Erbsünde ist, es behindert uns immer wieder, uns Gott ganz zu geben. Und weil wir schon allein wegen eben dieser Anhänglichkeit an die Sünde von unseren Zweifeln und von diesem Misstrauen nie ganz loskommen werden, sollten wir uns immer wieder in diese ganz reine und von jedem Misstrauen freie Zustimmung Mariens flüchten. Ihr Ja ist einmalig in der Weltgeschichte. Deshalb ist es zum Gebet geworden. Das Gegrüßet seist du, Maria, erinnert ja in seinem ersten Teil genau an diese Begegnung unseres Gottes mit seinem Geschöpf. An diese einzigartige Begegnung, in der sich das Geschöpf, in der sich Maria vertrauend in die Hände ihres Töpfers übergibt. Nimm mich, forme mich, mache mich zu dem, wozu du mich ersonnen. An diese Zustimmung Mariens erinnernd, bitten wir dann im zweiten Teil dieses Gebetes um ihre Fürbitte, dass Maria uns Sündern, die wir an diesem dauernden Misstrauen gegenüber Gott leiden und nicht die Kraft haben, uns so in die Hände Gottes zu legen, wie sie es getan hat, helfe. Das Ave Maria hat seinen besonderen Ort immer dann, wenn ich um die Zustimmung zum Willen Gottes ringen muss, wenn dieses Misstrauen gegenüber Gottes Liebesplan für mich und mein Leben in mir aufsteigt. Beten wir dieses Gebet immer dann, wenn uns unser Ja zu unserem Leben, zu unserem Alltag, zu unserem Auftrag so schwer fällt. Sehr intensiv auf die Zustimmung Mariens zu Gottes Plan, mehr noch zu Gott selbst geschaut, weil wir diese Grundentscheidung als einzig entscheidende Voraussetzung erkannt haben für das, was jetzt kommt. Man kann sagen, dass fortan das ganze Leben Mariens in einer einzigen Ausbildung und Befähigung bestand, das zweite Wandlungswort zu hören, das ihr Leben ebenso, wenn nicht sogar noch mehr prägen sollte, als dieser Besuch des Engels. Ihre Ausbildung bestand aus nicht weniger als uns in der Heiligen Schrift überlieferten 12 Lektionen, die die Zustimmung der Gottesmutter offen halten sollten, immer für das je Größere und für das oftmals Unerwartete des göttlichen Heilsplans. In allen Begebenheiten, die uns die Heilige Schrift von der Gottesmutter berichtet, geht es immer wieder darum, dass ihr Ja in der Universalität erhalten bleibt, sich also nicht an das Momentane und an das Sichtbare bindet und sich darin erfüllt sieht. Das beginnt nach der Verkündigung gleich mit einer Reihe von Stolpersteinen, die sie erahnen lassen, dass wohl alles nicht so glatt gehen wird, wie sie es sich vielleicht doch in ihrem Innersten erhofft hat. Simeon weissagt ihr nur wenige Tage nach der Geburt einen Verlauf der Geschichte, der schon ganz anders klingt als die Rede des Engels. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und in der Flucht vor Herodes nach Ägypten erweist sich die Befürchtung des Simeon als sehr begründet. Ohne diese Begebenheiten der Kindheitsgeschichte Jesu weiter zu vertiefen, sehen wir bereits, wie wichtig es war, dass Maria nicht der Mutterschaft für ein von allen verehrtes, blauäugiges Königskind zugestimmt hat. Denn es kam ja nun wirklich ganz anders. Also war ihr bedingungsloses Ja notwendig, um eben die Widrigkeiten und Verfolgungen der Schwangerschaft und Geburt verkraften zu können. Jede bedingte Zustimmung zu Gottes Plan hätte an dieser Stelle die erste schriftliche Beschwerde zur Folge gehabt, in der sich der Mensch wegen Nichteinhaltung des Vertrages beschwert und in sein Misstrauen gegenüber Gott verfällt. Hieran können wir für uns selber auch etwas lernen, nämlich wie wichtig es für uns ist, die wir Gott einmal einen Teil von unserer menschlichen Freiheit geschenkt haben, dieses Geschenk nicht im Nachhinein noch einzugrenzen. Wie oft geschieht es zum Beispiel, dass meine bedingungslose Hingabe am Tag meiner Priesterweihe, einer Ordensprofess oder meiner Eheschließung Jahre später reduziert wird auf eine ganz bestimmte Situation meines Lebens, vielleicht auf einen Auftrag in einer Pfarrgemeinde, auf ein bestimmtes Amt oder eben auf eine feste Form des ehelichen Alltags. Ja, und wie schnell neige ich dann dazu, kategorisch bestimmte Dinge aus meinem Leben auszuschließen, weil sie angeblich nicht mehr dem entsprechen, was Gott von uns will. Dann fangen wir an, Bedingungen zu setzen. Überprüfen wir ausnahmslos alle Situationen unseres Lebens darauf hin, ob sie mit unserer Grundentscheidung für Gott in Einklang zu bringen sind. Und machen wir unser Urteil nicht davon abhängig, ob sie uns gerade jetzt in den Kram passen oder eben nicht. Denken wir an das, was wir Gott geschenkt haben. Herr, ich gehöre dir ganz. Oder ich nehme dich als meine Frau in guten und in bösen Tagen. Nachdem Maria also alle Illusionen bezüglich eines Königskindes im herkömmlichen Sinne genommen waren, muss Jesus selber seine Mutter von der Vorstellung einer Mutterschaft im herkömmlichen Sinn lösen. Keine Frage, Maria ist die Mutter Jesu. Und sie ist es in gewisser Weise noch viel mehr, als dies für uns unsere menschlichen Mütter sind. Denn vergessen wir nie, dass alles, absolut alles, was an Jesus Mensch ist, von Maria kommen muss. Gott hatte ja keinen zweiten Satz Erbmaterial zur Verfügung, den er munter mit dem Marias vermischt hätte. Also, wo ich als Mensch gewissermaßen immer nur zu 50% von meiner Mutter und zu 50% von meinem Vater komme, da war Jesus als Mensch 100% aus Maria. Alles hatte er von ihr. Seine Augen, seine Ohren, sein Gesicht, sein ganzes Äußeres. Ja, und mehr noch, alles, was zu seinem Menschsein an inneren Wesenszügen dazugehört. Daran, wie Jesus uns Menschen begegnete, hat Maria entscheidenden Anteil. Denn sie hat ihn geformt und hervorgebracht. So sehr Maria für Jesus Mutter im Vollsinn war, musste der Sohn anfangen, ihr zu erklären, dass diese natürliche Mutterschaft nur eine Vorbereitung war. Sicher war dies ein harter und nicht schmerzloser Lernprozess für Maria. Ja, wo sie gerade begann, ihre Rolle menschlich verständlich zu verinnerlichen. Wie hätte sie denn auch die Mutter von Jesus sozusagen nur als eine äußere Funktion begreifen können? Doch sie muss eine weitere Bestimmung entdecken. Sie soll Jesus nämlich nicht nur Mutter sein, sondern ihr Körper deutet es bereits an, da sie als Jungfrau vor, in und nach der Geburt verfasst war, zeigt es uns bereits, dass die Dimension der Brautschaft, der Gefährtin, des Gegenübers für Jesus noch zu entdecken war. Doch zunächst gilt es, das mütterliche Herz Mariens, das natürlicherweise ganz auf Jesus ausgerichtet war, zu weiten. Zu weiten, dass noch andere in dieses Herz gelangen können. 5-mal wird Maria von ihrem Sohn selber gerade als Mutter zurückgewiesen. Als 12-Jähriger im Jerusalemer Tempel sagt Jesus deutlich, wo sein Vaterhaus steht. Mit anderen Worten, ihr habt als leibliche Eltern keinen Anspruch mehr auf mich. In Kana, bei der Hochzeit, wird der Einfluss, den sich Maria aufgrund ihrer Beziehung als Mutter zu Jesus erhofft, abgewiegelt. Da sich Jesus bewusst der Anrede Frau bedient. Was willst du von mir, Frau? Und sie wird behandelt wie eine Fremde. Bei einem Besuch der Familie stellt Jesus seine Jünger, seine neue Familie zwischen sich und seine Verwandten und verleugnet seine Mutter. Es heißt im Evangelium, und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Ja, und den so verständlichen Zuruf aus der Menge, der seine Mutter selig preist, der wird korrigiert wieder mit einem Verweis auf seine himmlische Sendung. Nein, selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Schließlich das noch zu betrachtende Wort am Kreuz, in dem Jesus geheimnisvoll seine Sohnschaft zurückgibt und auf den Jünger überträgt. Fazit: Dieses für Maria so schmerzliche und für einen Außenstehenden höchst unflätige Verhalten Jesu gegenüber seiner Mutter hat sie sich nur deshalb bieten lassen und hat es nur deshalb ertragen können, weil sie alles, was geschehen war, in ihrem Herzen bewahrte und darüber nachdachte. Immer wieder wird auch sie an den einen Punkt gelangt sein, dass sie Gott selbst vor vielen, vielen Jahren ihre ganze Freiheit geschenkt hat. Sie hat Gott erlaubt, nach seinem Gutdünken über sie zu verfügen. Ja, sie hatte in ihrem Ja-Wort Gott selbst erlaubt, sich ihrer zu bedienen, wie es der Verherrlichung Gottes diene. Eben nicht das Verstehen wollen, sondern das Nutzen wollen. Dass der Teufel in all diesen für Maria so unverständlichen Situationen nicht die Saat des Misstrauens hat streuen können, war wiederum die Frucht ihrer zu jeder Zeit gelebten Planko-Unterschrift. War Frucht ihrer bedingungslosen Zustimmung zum Plane Gottes. Ich bin die Magd des Herrn, deren Umfang und deren Bedeutung sie erst im Laufe der Jahre kennenlernt. Diese Fähigkeit, die Zeichen der Zeit in den Anruf Gottes für mein Leben einordnen zu können, ist Ausdruck des festen Glaubens Mariens. Auch für sie war es gewiss nicht nur ein Kinderspiel, diese eben benannten schwierigen Situationen in ihr Leben einzubauen. Es war ein stetes Bitten, Gott selbst möge die vielen für sie so unverständlichen Puzzleteile ihres Lebens zusammenfügen. Ich glaube, auch hier ist uns die Gottesmutter die beste Fürsprecherin. Wenn ich ihr doch nur die Puzzlesteine meines Lebens bringe, die ich selber nicht sinnvoll in mein Lebensbild einordnen kann. Die Stücke, die mir hässlich und kantig erscheinen, dass ich sie am liebsten aus meinem Leben auslöschen, auf die Seite legen möchte. Bringen wir diese scheinbar unpassenden und unbrauchbaren Teile immer wieder der Gottesmutter, die selber erlebt hat, wie wichtig und bedeutend gerade diese schmerzhaften Stücke ihres Lebens wurden. Und die so die beste Löserin von Lebenspuzzeln geworden ist. Ja, aber wozu das alles? Was mutet Gott denn hier einem Menschen, einem Mutterherzen zu? Um welchen Preis? Warum musste Maria durch diese so harte Schule gehen? Wäre denn der Auftrag, Mutter Jesu zu sein und ihn als Mutter auf Erden zu begleiten, nicht groß und schwierig genug gewesen? Zu Recht stellen wir diese Frage. Und vielleicht, wenn wir schon begonnen haben, Maria zu lieben, dann regt sich sogar in unserem Herzen der Widerspruch gegen das Handeln Gottes. Denn jemandem, der ihm alles bereit war zu geben, so zuzusetzen. Warum? Die Antwort ist einfach und erschütternd. Wegen mir. Weil Jesus mich am Kreuz seiner Mutter Maria als Kind anvertrauen wollte. Deshalb musste er sie vorbereiten. Wäre er selbst ihr einziges Kind geblieben, hätte sie diesen harten Weg der Vorbereitung nicht gehen müssen. Jesus hätte sie als Kind nicht enttäuschen müssen, denn sie hätte diese Erfahrung nie gebraucht für ihre späteren Kinder. Ja, sie hätte Jesus, ihren einzigen Sohn, einfach am Kreuz oder am Tag der Himmelfahrt zurückgelegt in den Schoß des ewigen Vaters und sich dann erschöpft und wohlverdient zurückgezogen. Weil aber für Maria die eigentliche Aufgabe der Mutterschaft erst unter dem Kreuz begonnen hat, deshalb musste Jesus über viele, viele Jahre das Herz Mariens weiten. Weiten und es so weit öffnen, dass alle seine Jünger in dieses Herz aufgenommen werden könnten. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Schauen wir jetzt also im letzten Abschnitt auf dieses Wort Jesu, das von einer Begegnung berichtet, die für jeden von uns eine der wichtigsten Begegnungen der Weltgeschichte ist. In nur einem Satz hat sich für uns Menschen etwas verändert, was in die Ewigkeit hineinragt und niemals rückgängig gemacht werden kann. Das sind wir alle nicht gewohnt. Wenn überhaupt in Worten noch die Kraft zur Veränderung liegt, dann nehmen wir doch gemeinhin an, dass es sich immer um einen Schwall von Worten handeln muss. Ja, wenn ich überhaupt nur durch Worte einen anderen Menschen beeinflussen, ja sogar verändern will, dann bin ich es doch gewohnt, mit geschickter Argumentation, gefeilter Rede und unter Aufbietung all meiner Überredungskünste zu agieren. Bei Gott ist das völlig anders. Diese Erfahrung, die wahrscheinlich unsere Eltern alle schon mit uns gemacht haben, nämlich, dass sie stundenlang und mit Engelszungen auf uns einreden mussten, um uns nur ein bisschen zu beeinflussen, diese Erfahrung kennt Gott gar nicht. Das gibt es bei Gott nicht. Wenn Gott denkt oder wenn er spricht, dann vollzieht sich im selben Augenblick sein Wort. Es werde Licht und es ward Licht. Oder denken wir an die Worte Jesu. Steh auf, du bist gesund. Da beginnen keine Verhandlungen. Gottes Wort bewirkt immer das, was es sagt. Und zwar sofort und für immer. Und? Hier liegt ein weiterer Unterschied zwischen menschlichem Reden und göttlichem Wort. Wir Menschen, wir leben in Raum und Zeit. Und deshalb kann ein menschliches Wort immer nur an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Augenblick gelten. Wenn ich heute einem bestimmten Menschen sage, ich liebe dich, dann gilt das heute und jetzt diesem einen Menschen. Wenn Gott hingegen, für den es ja keine Zeit gibt und auch keinen Raum gibt, etwas sagt, dann gilt sein Wort immer und überall. Und zwar nicht in dem Sinn, dass er damals vor langer, langer Zeit irgendwann etwas gesagt habe. Nein. Man muss es sich wohl eher so vorstellen, als würde Gott seine Worte immer wieder neu in jeden Augenblick unserer Zeit hinein sagen. An jedem Ort und zu jedem Menschen sprechen. Das ist ein riesiger Unterschied das alles bedeutet, dass mit dem Wort Jesu an seine Mutter etwas passiert ist. Diese Wirksamkeit der Worte Jesu tritt in seiner Passion besonders hervor. Für Jesus ist die Stunde gekommen, auf die er 33 Jahre lang hingelebt hat. Er darf sich endlich dem Menschen schenken und für ihn vor Gott eintreten. Jesus sagt in seiner entscheidenden Stunde sehr, sehr wenig. Aber alle Worte, die er spricht, sind Wandlungsworte. Die bewirken, was sie aussagen. Wandlung an den Gaben von Brot und Wein. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und das für einen Menschen folgenreichste Wort, das über Raum und Zeit hinausgeht, ist dieses Wandlungswort unter dem Kreuz. Im Johannesevangelium heißt es, als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Wandlungswort. Deshalb handelt es sich hier nicht um eine persönliche Aufforderung an einen Jünger bzw. an die Mutter: Bitte kümmere dich um den anderen. Denn diesen vollmächtigen Wandlungsworten ist eigen, dass sie allen Menschen und zu allen Zeiten gelten. Die Gültigkeit dieser Worte ist nicht auf einen bestimmten Personenkreis zur Zeit Jesu beschränkt, sondern sie gelten immer und jedem und sie müssen lediglich durch ihre Wiederholung aktualisiert werden. So wie sich die Wandlungsworte in jeder heiligen Messe erneuern, genauso soll sich auch das Wort Jesu am Kreuz zu Maria und zum Jünger erneuern. Deshalb lädt uns Papst Johannes Paul II. Durch seinen Wahlspruch Totus tuus, ganz der Deine, dazu ein, dass ich mich täglich unter das Kreuz stelle und dass ich einmal am Tag dieses Wort Jesu höre und mich verwandeln lasse zu einem Kind Mariens. Totus tuus, ganz der Deine. Ja, Maria, ich bin ganz dein Kind. Es ist wohl das kostbarste Geschenk Jesu an seinem Jünger. Ich gebe euch meine Mutter, weil ich selber weiß, was man hier auf Erden braucht. Sie hat mir vom ersten Augenblick meines irdischen Lebens an die Geborgenheit gegeben, die ich vermisst habe. Sie war mir dann besonders nah, wenn mein Vater im Himmel mir besonders gefehlt hat. Und du bist jetzt ihr Kind, genauso wie ich ihr Kind bin. Du bist genauso ihr Kind, als hätte sie auch dich 9 Monate unter ihrem Herzen getragen und geformt. Und diese Kindschaft besteht unabhängig von deinem Verhalten. Denn Kindschaft wird man niemals los. Der Himmel nimmt Gott sei Dank diese Wandlungsworte ernster, als wir sie wohl oft nehmen. Bis in die Gene hinein bin ich ein Kind Mariens. Ich weiß, wie weit der Vater im Himmel manchmal weg ist, Deshalb habt ihr jetzt eine Mutter, so wie ich sie hatte hier auf Erden. Sie ist gerade unter dem Kreuz bei dir und ganz für dich da. So wie ich als Kind alles von meiner Mutter empfangen habe, so hast jetzt auch du alles von Maria empfangen. Und weil ich selber ihr Kind bin, nur deshalb vertraue ich dich ihr an. Keinem sonst hätte ich dich an die Hand gegeben. Besonders dann, wenn ich nicht bei dir sein kann. Im Evangelium heißt es, dass Jesus erst nach diesen Worten und nach seiner Wirksamkeit, denn von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich, erst als er wusste, dass sich diese Worte erfüllt hatten, war alles vollbracht. Er konnte seine Jünger als Mensch verlassen, weil er uns als Kinder seiner eigenen Mutter wusste. Und für Maria wurde ebenfalls mit einem Schlag alles anders. Über sie brach in der sicherlich schwersten Stunde ihres Lebens, die von den Kirchenvätern gerne als die Wehen der Gebärenden gedeutet werden, die Mutterschaft für so viele herein. Und was war das eine Schar? Sicherlich gutwilliger, aber völlig verwirrter Kinder, für die sie da jetzt plötzlich Mutter war. Durch den Tod Jesu völlig zerstreut, verschreckt. Da musste sie, die sie eben ihren eigenen Sohn verloren hatte, schon jetzt ihren neuen Kindern Trost spenden, die um ihren Meister trauerten. Ja, sie musste sie sammeln. Sie musste ihnen die Auferstehung nahe bringen, sie im Gebet um den Heiligen Geist einen und. Von der heutigen Anzahl ihrer Kinder und ihren Sorgen ganz zu schweigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen wir doch dieses Wandlungswort am Kreuz und betrachten wir Maria wirklich als das, was sie ist, meine Mutter. Vielleicht kann uns ein Bild helfen, ihre mütterliche Hilfe noch etwas besser zu entdecken und zu verstehen. Stellen Sie sich einmal vor, eine Ihrer Töchter hätte sich unsterblich in einen Franzosen verliebt. Und sie beginnt ihrem Liebsten Briefe zu schreiben. Weil Sie als Mutter selber gut Französisch sprechen, kommt Ihre Tochter mit diesen ersten Liebesbriefen zu Ihnen. Und sie vertraut Ihnen diese Briefe an und bittet Sie um Korrektur. Da auch Ihnen der Zukünftige zusagt, helfen Sie gerne, indem Sie nicht nur die ärgsten Fehler ausmerzen, sondern zudem noch die ein oder andere geschickte und herzerweichende Formulierung in der französischen Sprache einfügen. Die Briefe verfehlen nicht ihr Ziel. Eines Tages heiraten die beiden. Da wird ihnen ihre Tochter beim Einzug in die Kirche zublinzeln. Und sie werden beide dieses stille Geheimnis dieser Liebesbriefe bewahren in ihrem Herzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich selber habe es mir zur Gewohnheit gemacht, alle Liebesbriefe an unseren Herrn zunächst meiner Mutter Maria vorzulegen. Maria darf sie lesen und nach ihrem Gutdünken verbessern. Sie kennt das Herz ihres Sohnes besser, als ich es kenne. Und sie kann manche Schwäche nicht nur in der Formulierung, sondern auch in der Größe der Liebe noch ausbessern. Und ich freue mich schon jetzt auf das himmlische Hochzeitsmahl, wenn sie verlegen zur Seite blickt, in dem Moment, in dem sie mich in den Armen Gottes sieht. Ja, nehmen wir sie doch in ihrer Größe und in ihrer Stärke in Anspruch. Nehmen wir sie in ihrem Ja zu Gott in Anspruch und werfen wir unsere an Liebe so erbärmlichen Zustimmungsversuche in ihr viel größeres Ja hinein. Ich gebe mein schwaches Ja in die Hände Mariens, dass sie es ergänze und zu einer großen Zustimmung in Gottes Willen hinein verwandelt. Es ist für mich immer wieder tröstlich, am Ende einer jeden Woche, nämlich am Samstag, dem Tag, der ja in besonderer Weise der Mutter Gottes geweiht ist, ihr zu begegnen. Am Ende einer jeden Woche steht sie mit offenen Armen da, um meine so kleine Liebe, mein so schwaches Ja aufzufüllen, dass sie es ihrem Sohn gebe, damit wirklich Auferstehung und Sonntag werden kann. Wir wollen sie jetzt um ihren mütterlichen Segen bitten. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Vater im Himmel, auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, die du nicht nur bestimmt hast zur Mutter deines geliebten Sohnes, sondern zur Mutter der ganzen Menschheit, segne und bewahre euch, der allmächtige und barmherzige Gott, und er mache euch mehr und mehr zu dem, was ihr seid, zu Kinder Mariens, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria haben Sie von Dr. Daniel Pacho einen Vortrag über marianische Spiritualität gehört, eine Betrachtung zum Jesuswort, siehe deine Mutter. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen. Montags bis Freitag sind die Kollegen vom CD-Dienst erreichbar. Oder Sie gehen auf unsere Homepage. Sie finden uns im Internet unter www.horeb.org und dort nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.